Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lurwig. Hallo. Franz Kafka geht in Serie, Dries van Noten in Rente und das französische Kino feiert weiter Klischees. Das sind unsere Themen. Und Christel aus Österreich ist Autorin und Musikerin zugleich, was in ihrem Fall heißt Green, Blue, Violet, Grün, Blau, Violett ist das musikalische Pendant zum ersten Buch Ich glaube, ich hasse mich. Lyrisch ist das Album auch noch, nicht nur ihre eigenen Gedichte, sondern auch Texte von Kim de Lorisons Debütroman Blutbuch sind zu hören und Elfriede Jelinek persönlich hat ihr dann auch noch erlaubt, in ihrer Musik wiedergegeben zu werden. Christel mit XX. You gave me life and you can handle yours as a child. Well, you promises you as your father's daughter and I feel for her. And now you're getting like see the color what you give to me. Promis, keine Influencerin, nur zwei Damen- und zwei Herrenkollektionen pro Jahr. Der belgische Modedesigner Dries van Noten, der ist so ganz anders als der Rest des schrillen Zirkus. Seine Kreationen schlicht schön und tragbar, seine Schauen sensationell. Nun hat der Ausnahmekünstler seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ich habe Jennifer Wiebking, Modeexpertin von der FAZ, gefragt. Dries van Noten, der hat ja einmal gesagt, dass er das Wort Mode nicht mag. Man müsste einen zeitloseren Begriff erfinden. Macht ihn diese große Distanz zum Modezirkus so besonders?
Auf jeden Fall. Er hat diese Distanz ja nicht nur in seinem Unternehmen gehalten, sondern auch schon räumlich. Es geht ja schon damit los, dass er nie aus Antwerpen weggezogen ist, sondern sein Unternehmen dort gegründet hat und nach Paris gefahren ist, um seine Schauen da zu zeigen. Er hat auch irgendwann mal den schönen Satz gesagt, es ist schön, nach Paris zu kommen, aber es ist auch wirklich schön, wieder aus Paris wegzufahren. Und ich finde, das beschreibt sehr gut, wie er zu dem Modesystem stand, auf jeden Fall. Und in seinem Unternehmen hat er das eben auch so durchgezogen und letztlich diese typischen Marktmechanismen, irgendwie hier eine Cruise-Kollektion oder da nochmal eine Pre-Fall-Kollektion oder das Geschäft mit den Accessoires irgendwie besonders wichtig zu nehmen, das hat er nie mitgemacht, sondern hat sich immer stark auf seine Mode konzentriert. Also Accessoires haben maximal 10% seines Umsatzes ausgemacht. So die Mode stand im Vordergrund und das war ihm schon, das war wichtig und das hat auch seinen Erfolg ausgemacht, würde ich sagen.
Genau, Sie sagen, Versagens. Er hat sich diesem schnellen Rhythmus verweigert, aber dennoch hat er ja durchaus sehr spektakuläre Schauen veranstaltet, also besonders die 50. 2004. Mhm. Die wird jetzt immer wieder erwähnt. Die fand in so einer riesigen Industriehalle in Frankreich statt. Die gilt als ikonisch. Da hat er die Gäste an lange Tische gesetzt. Es gab Vorspeise, Hauptspeise. Dann sind die Models über die Tische gelaufen. Dann gab es den Nachtisch und angeblich Tränen vor Rührung. Also wusste er sich schon zu inszenieren?
Ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch sehr gerne im Hotel de Ville im Rathaus von Paris gezeigt. Das ist auch schon mittlerweile bestimmt 15 Jahre her, dass er damit angefangen hat. Damals hat Macron, war das glaube ich, gesagt, dass man die Lokalitäten der Stadt doch auch besser in kulturelle Aktivitäten einbinden müsste. Und er hatte schon immer mit dem Gedanken gespielt, warum man denn eigentlich in diesem wunderschönen Rathaus mit diesen großen Kronleuchtern und dem Stuck und dem ganzen Dekor zeigen könnte, und hat sich dann direkt gemeldet und durfte deswegen tatsächlich als erster Designer, der noch nicht mal aus Paris kam, da zeigen. Also deswegen Inszenierung und vor allem auch die Schau war ihm schon sehr wichtig. Das sieht man ja auch daran, er hat seine Schauenjubiläen gefeiert und nicht sein Unternehmensjubiläum. Also er wusste schon, was das bedeutet, auch die Schau wirklich in den Vordergrund zu rücken.
Ja, und er kennt ja auch die alten Meister sowie die Popkultur. Also er hat ganz gut Tradition und Moderne vermischt, machen viele andere auch. Aber wie ist das Besondere, also wie drückt sich das in seinen Entwürfen aus? Kann man das sagen?
Was ihn, glaube ich, ausmacht, ist, dass er sehr früh mit so männlich-weiblich Elementen in seinen Looks gearbeitet hat. Also heute sprechen alle von genderfluiden Entwürfen und gendergerechter Mode. Und er hat das sehr früh übernommen und zugleich natürlich auch das Farbstarke. Das ist unglaublich wichtig für Dries Van Noten, die vielen Muster, die zusammenkommen. Das hat man jetzt auch nochmal in der letzten Schau sehr gut gesehen. Das ist schon etwas, was ihn ausmacht.
Es gibt einen Film über ihn, zahlreiche Ausstellungen, die seine Mode gezeigt haben. Kann man sagen, er hat alles erreicht und tritt mit 66 Jahren zum richtigen Zeitpunkt ab?
Ja, absolut. Also er hat vor allem die große Anerkennung natürlich auch bekommen für seine Arbeit aus der Mode. Also zum Beispiel Anna Wintour war wirklich immer bei seinen Schauen. Obwohl es ja auch bekannt ist, dass sie jetzt eher wirklich die großen Blockbuster-Schauen besucht von den großen Marken, die dann eben auch zu Konzernen gehören. Und da hat er sich ja eben immer von fern gehalten. Und trotzdem war sie immer bei seinen Schauen. Also die Wertschätzung in der Branche für ihn war wirklich sehr groß. Zugleich hat er eine große Stammklientel, die ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und hat eben auch kulturell über Filme oder Ausstellungen wirklich sehr viel Anerkennung bekommen. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass er es dann auch schafft, aufzuhören. Das ist ja nicht bei allen Menschen so und bei allen Männern vor allem.
Die Modeexpertin Jennifer Wiebgang von der FAZ zum Rückzug des belgischen Designers Dries Van Noten aus dem Modegeschäft. Dries Van Noten hat ein Händchen für Kleidung, Jack Antonoff eines für Hits. Er hat unter anderem die letzten Alben von Taylor Swift und Lana Del Rey mitgeschrieben. Seine eigene Band besteht nur aus Männern, Bleachers. Ihre Musik, eine Mischung aus Bruce Springsteen, TV-Melodien aus den 80ern oder Songs wie diesem hier, Call Me After Midnight. Ein turnender Vegetarier mit Schlaf- und Beziehungsstörung, ein manischer Schreiber, ein akribischer Jurist, ein Mann, der am Leben, der Liebe und vor allem an seinem Vater leidet und dessen Fantasiegeschichten hervorbringt, in denen ein Mensch sich in einen Käfer verwandelt und der neben seinen Büchern der Welt das Adjektiv Kafkaes hinterlassen hat. Der Schriftsteller Franz Kafka ist mit knapp 40 Jahren vor 100 Jahren gestorben. Zum 100. Todestag widmet ihm das Fernsehen eine sechsteilige Serie. Drehbuch Daniel Kehlmann, Regie David Schalko. Und ihn habe ich gefragt, Herr Schalko, in der sechsteiligen Serie, da beleuchten Sie Kafkas Liebesleben, seine Freundschaften, seine Familie, seine Arbeit. Welche Facette hat Sie am meisten überrascht?
Eigentlich die Versicherung, weil die ja von Kafka selbst immer als Arbeitshölle dargestellt wurde. Und eigentlich war es ja genau das Gegenteil. Also es waren ja paradiesische Arbeitszustände. Er war auch sehr gut in seinem Beruf im Übrigen. Er war umgeben von Literaten, die selbst geschrieben haben. Sogar seine Chefs waren Literaten, die ihm ständig was zu lesen gegeben haben, die ihn bewundert haben, die ihm wahnsinnig viel Zeit freigeschaufelt haben, unterschreiben kann. Er war ja auch wochenlang immer auf Urlaub. Also das haben wir dann fast als Arbeitskomödie angelegt, weil da die Divergenz so groß ist.
Das stimmt, das legen Sie sehr heiter an, wie überhaupt die Serie viele heitere Momente hat. Also sonst wird Kafka ja gerne als düster, melancholisch, einer, der am Leben und Leiden krankt, dargestellt. War Ihnen das wichtig, diese humorvolle Seite auch zu zeigen?
Naja, die humorvolle Seite entspricht den Daniel und mir natürlich auch stilistisch. Und es gibt ja auch die humorvolle Seite bei Kafka. Also es ist ja eins der vielen Kafka-Klischees, die nicht stimmen, dass Kafka immer nur bierernste Literatur ist. Sogar im Prozess, wenn man die Stelle der Advokaten, die immer die Stiege runterfallen, nimmt ganz viele humoristische Stellen. Auch die Verwandlung hat lustige Passagen. Also er war auch ein Humorist auf eine gewisse Art. Man kann das Schloss sogar als Persiflage auf Bandier-Romane lesen, wenn man will.
Sie haben jetzt gerade schon drei Werke genannt, der Prozess, die Verwandlung, das Schloss. Die alle fließen in der einen oder anderen Form in die Serie ein. Wie haben Sie entschieden, dass Sie gesagt haben, die sollen rein, die Geschichten, die bleiben draußen?
Für uns ist immer das Verhältnis von Leben und Literatur im Vordergrund gestanden. Das hat sich schon durch das Lesen der Stach-Biografien vor 10 Jahren angeboten. Das hat mich total fasziniert, wie konkret er das sozusagen festmachen konnte, aufgrund welcher Ereignisse, welche Literatur bei Kafka entstanden ist. Das war ein bisschen, das hat uns beim Ausselektieren geholfen, weil das für uns diese Verbindung immer im Vordergrund gestanden ist. Also zum Beispiel bei Felice in der Folge macht sie ihm einen Prozess, warum er sie nicht heiraten will. Aus dieser Situation entsteht der Mann, der verhaftet wird und nicht weiß, warum. Also das heißt, er hebt sozusagen etwas Privates immer in eine mythologische Ebene hineinfasst. Und daraus entsteht dann so eine Privatmythologie. Und das macht wahrscheinlich seine Literatur auch so speziell. Und erzeugt Bilder, die in allen Zeiten immer eine reale Entsprechung haben. Also der Mann, der nicht verhaftet wird und nicht weiß, warum, das ist ein Gefühl, das in Russland im Augenblick wahrscheinlich jeder kennt. Aber auch jemand, der sich in ein Ungeziefer verwandelt und aus Scham das Zimmer nicht mehr verlässt, das findet auch ganz viele Entsprechungen im heutigen Leben, aber auch eben im damaligen.
Das heutige Leben, also dieses Zeitgeistige, was man ja Kafka so gerne andichtet, in Anführungsstrichen, dass der so wunderbar für uns eben immer noch funktioniert. Sehen Sie das auch so, weil er die Qualen der modernen Arbeitswelt, die übermächtige Bürokratie vorweggenommen hat?
Naja, er war ja Teil dieser übermächtigen Bürokratie. Das vergisst man immer, dass er auf der anderen Seite gestanden ist. Und deswegen kannte er sie auch so gut, diese Bürokratie und wie sie funktioniert. Und er hat auch eigentlich sprachlich ganz viel Terminologie aus dieser Arbeitswelt übernommen, diese technokratische Sprache, die er teilweise benutzt, aber auch ironisiert. Die kennen wir natürlich zur Genüge heute. Das hat sich nicht so verändert quasi, diese Technisierung, aber die war damals natürlich auch schon sehr präsent in diesem K&K-Reich. Das ist natürlich schon wahnsinnig viel Beamtum. Und natürlich durch seinen eigenen Beruf, weil die ganze Versicherungssache war ja sehr statistisch und sehr mathematisch und sehr technisch.
Und die Tatsache, dass alle um ihn herum geschrieben haben, so wie es in der Serie vorkommt, also seine Vorgesetzten, der eine möchte gerne, dass er mal seine Extrakte zu Goethe gegenliest, der andere hat ein paar Gedichte geschrieben, der Pförtner hat auch was zu Papier gebracht. Wie weit ist das verbrieft, auch durch Herrn Stachs Biografie?
Das ist alles dort verbrieft. Also die Stachbiografie hat wirklich als unsere Basis gedient, das muss man wirklich sagen. Also 90% der Dinge, die wir wissen oder die wir da bearbeiten, in Andrachborn oder naheliegend schon bei Rainer Stach. Das ist tatsächlich verbrieft. Also sogar der Sitznachbar von Menzi, Versicherungsmathematiker, war ein behinderter Schriftsteller. Das, beim Portier wissen wir es nicht, das ist Fiktion. Aber die Grundatmosphäre, dass dort wahnsinnig viele Leute geschrieben haben und die ihm auch dann ständig was zu lesen gaben, weil sie ihn bewundert haben, das ist auch ein Kafka-Klischee, vielleicht das nicht so bekannt ist. Der war ja auch nicht so ein unbekannter Autor damals. Also er war sowohl im Literaturbetrieb kein Unbekannter, als auch wurde er von Leuten wie Rilke, Werfel, Tucholsky etc. sehr musil, sehr bewundert und auch protegiert. Und das ist ja auch ein Kafka-Klischee, man glaubt ja immer, der hat nie veröffentlicht oder es ist der ist nicht gesehen worden bis nach seinem Tod und so, das stimmt.
Rainer Stach, der Biograf, der war beratend tätig bei der Serie. Ihr Freund, der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der hat das Drehbuch mitverfasst. Wie stelle ich mir das vor? Da saßen jetzt so drei Männer, die Kafka in- und auswendig kennen oder auf jeden Fall große Bewunderer sind und haben dann darüber diskutiert, überlegt, wie bringt man den jetzt auf die Leinwand oder besser ins Fernsehen?
Nö, es war so, also ich habe vor 10 Jahren diese Biografie gelesen mit großer Begeisterung und war dann im gleichen Jahr mit dem Daniel auf Skiurlaub. Wir sind sehr enge Freunde, wie gesagt, und haben ihm davon erzählt und er hat gesagt, naja, wenn ich da jemals hin vertraue, dann soll ich ihn anrufen. Und das habe ich dann auch irgendwo mal nach ein paar Jahren gemacht, weil ich gemerkt habe, dass er schreiben sollte, er ist da viel besser bei so einem Thema. Und wir haben dann die Folgen immer sehr genau durchkonzipiert eigentlich. Also, weil es ist wirklich sehr schwierig, aus so einer Lebensgeschichte eine Serie zu machen, weil eine Lebensgeschichte nicht wie nach den Dramaturgien eines Films funktioniert und sehr viel Strukturarbeit drinnen steckt. Und dann hat er die Bücher geschrieben. Das war der Arbeitsablauf. Dann hat er sie mir geschickt und den Rainer Stach. Dann haben wir das irgendwie eigentlich hin und her geschoben. Und Rainer hat auch nicht nur, kann man sagen, Dinge korrigiert oder richtig gestellt, sondern hat auch wirklich dramaturgische Vorschläge gebracht und gesagt, das könnte man so und so machen. Das war wirklich keine sehr wertvolle Zusammenarbeit. Und dann wäre ohne ihn auch gar nicht gegangen.
Was kann eine Serie den vielen Facetten von Kafka hinzufügen? Kann sie was Neues hinzufügen oder ist sie einfach ein weiteres Puzzleteil im Gesamtkosmos des 100-jährigen Todestages?
Es ist ein eigenständiges Kunstwerk und keine Dokumentation. Das heißt, es hat einen eigenen Ton, es erzählt ja auch eigene Dinge sozusagen. Und was es auch hinzufügt, neben dem großartigen Ton von Tanin sozusagen, ist ja auch, dass es eine visuelle Ebene hat, eine Visualisierung von das Leben. Davon gibt es gar nicht viel. Ob man jetzt etwas Neues erfährt oder nicht, das hängt davon ab, wie sehr man sich mit Kafka beschäftigt hat. Also es ist ja auch ein bisschen die Idee, Kafka wieder Leuten näher zu bringen, die vielleicht von Klischees abgeschreckt sind. Aber wenn man sich jetzt mit Kafka nicht so genau beschäftigt hat, dann wird man sehr viel Neues erfahren. Also, es geht vor allem wirklich um die Verbindung von Leben und Literatur in dieser Serie, aber es ist auch humoristisch, also es soll ja auch eine unterhaltende Ebene haben. Insofern geht es vielleicht auch gar nicht darum, dass man so viel Neues erfährt, vielleicht die Art und Weise, wie man es.
Ganz kurz habe ich gedacht zwischendurch, hat Ihnen eigentlich nie ein Redakteur gesagt, das funktioniert nicht? Also ich finde, die ist sehr intelligent gemacht, die Serie, und die stellt ja auch Ansprüche an die Zuschauer und Zuschauerinnen durchaus.
Ja, absolut, ja. Also es waren ja sehr viele Redakteure. Und aber es war dann erstaunlich harmonisch irgendwie, weil ich glaube, jeder so irgendwie auf irgendeine Art und Weise Kafka gerecht werden wollen. Und es hat niemand dann die prinzipielle Idee, das so zu erzählen, in Frage gestellt. Die gab es ja auch sozusagen schon vorher. Sie ist ja nicht erst entwickelt worden durch die Zusammenarbeit mit den Redakteuren. Also die war ja sozusagen als Basis schon da. Aber tatsächlich ist es wirklich ein Wunder, dass es gemacht wurde, weil das ja wirklich nicht oft passiert und ist dann auch natürlich dem Christian Gannerer sehr zu verdanken, dass er initiiert hat quasi. Wir haben ja wirklich 10 Jahre gebraucht, um das zu finanzieren.
David Schalko, Regisseur der 6-teiligen Kafka-Serie, die ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Wenn japanische Filme bei uns ins Kino kommen, dann sind es vor allem Animes wie Der Junge und der Reiher. Aber mit Hirokazu Koreeda gibt es einen Regisseur, der es seit Jahren auch regelmäßig mit sozialen Dramen auf die Leinwände schafft. Morgen läuft sein neuer Film Die Unschuld an. Außerdem neu die Komödien Dream Szenario aus den USA und Oh Lala, wer ahnt denn sowas aus Frankreich? Jörg Albrecht hat die Filme gesehen.
Sieh doch mal. Es brennt. Das
sieht schlimm aus.
Ah, fall bloß nicht runter.
Ist ja gut.
Ein Hochhaus steht in Flammen. Saori und ihr 10-jähriger Sohn Minato beobachten das Feuer von ihrem Balkon aus. Als Minato von ihr wissen will,
Ein Mensch, dem man ein Schweinehirn einpflanzt. Ist er ein Schwein oder ein Mensch?
Misst Saori der beiläufig gestellten Frage noch keinerlei Bedeutung zu. Dass hinter Minatos Bemerkung aber weit mehr steckt, wird der alleinerziehenden Mutter in den nächsten Tagen klar. Ihr Sohn verhält sich immer seltsamer. So kehrt er mit nur einem Schuh aus der Schule zurück, bleibt einmal fast die ganze Nacht verschwunden und dann stürzt er sich auch noch vor ihren Augen aus dem fahrenden Auto. Langsam rückt Minato mit der Sprache raus. Sein Lehrer Hori habe ihn beleidigt und geschlagen. Die Mutter sucht das Gespräch mit der Schulleitung. Die weist die Vorwürfe so apathisch und devot zurück, dass die Situation, selbst in einer von Höflichkeit geprägten Kultur wie der japanischen, comichaft überzeichnet wirkt.
Ich glaube, das Ganze war nichts weiter als ein Missverständnis.
Das war alles andere, nur kein Missverständnis.
Wir werden unsere Anweisungen in Zukunft genauer formulieren.
Die Frage ist doch, wurde er geschlagen oder wurde er nicht von ihnen geschlagen?
Nach 43 Minuten heulen dann erneut die Feuerwehrsirenen vom Anfang und wir befinden uns wieder am Ausgangspunkt der Handlung. Die Unschuld von Hirokazu Koreeda ist ein Film, der mit dem erzählerischen Mittel verschiedener Blickwinkel arbeitet und damit ganz in der Tradition von Rashomon steht, dem Klassiker von Akira Kurosawa. Erster Perspektivenwechsel setzt die einzelnen Puzzlesteine zusammen in einer kunstvoll konstruierten Geschichte eines der großen Humanisten im Kino der Gegenwart. Die Unschuld, sehenswert.
Reden Sie mit mir?
Ja. Paul, der tötet uns. Paul!
Die habe ich noch nie gesehen.
Ein Student schildert im Hörsaal seinen Albtraum. In dem wird er von einem Monster gejagt, während sein College-Professor daneben steht und interessiert seltsame Pilze unter die Lupe nimmt.
Interessant. Also, ich begutachte also einfach bloß die Pilze, anstatt zu helfen.
Ich glaube schon, ja.
Hören wir uns noch einen an. Wer möchte?
Der Professor aus dem Traum ist Paul Matthews. Seit kurzem taucht der ansonsten nicht sonderlich auffällige Ehemann und Vater in den Träumen ganz vieler Menschen auf. Es sind so viele Menschen weltweit, dass Paul gerade zum viralen Hit wird. Dank dem unerklärlichen Phänomen ist aus dem Normalo eine Berühmtheit geworden, mit der sich jede Menge Geld verdienen lässt.
Wissen Sie, wir haben überlegt, Ihre Lebensgeschichte an ein Filmstudio zu verkaufen.
Also,
wirklich?
Ja.
Lebensgeschichte.
Dream Scenario ist das Hollywood-Debüt des Norwegers Christopher Borgli, der auch die Idee zu der bizarren Geschichte hatte. In der Tragikomödie, die Themen wie 15 Minuten Ruhm und Cancel Culture anspricht, glänzt Nicolas Cage als Mann unserer Albträume. Dream Scenario, originell und einfallsreich.
Du willst einen Mercedes kaufen? Wander nach Deutschland aus. Aber haben Sie wirklich Lust, in Deutschland zu leben?
Eher nicht.
Niemand will in Deutschland leben, nicht mal die Deutschen.
Wenn Gérard seine Peugeots an Frau und Mann bringen will, dann zieht der Autoverkäufer gern vom Leder gegen die deutsche Konkurrenz. Gérard ist stolz darauf, Franzose zu sein. Genauso wie der adelige Weingutbesitzer Frédéric, der seine Familienlinie viele Jahrhunderte zurückverfolgen kann und es gar nicht standesgemäß findet, dass seine Tochter ausgerechnet Gérards Sohn heiraten will.
Wir sind die Bouvier Sauvage, eine große Familie mit großer Verantwortung.
Darauf habe ich gewartet.
Oh ja.
Als Überraschung hat sich das Brautpaar etwas Besonderes ausgedacht. Einen DNA-Test, der über die Abstammung der Eltern Auskunft geben soll. Gérard ist der Erste, der seinen Umschlag öffnet. Darin steht, dass er zur Hälfte Deutscher ist.
Gab's denn nie einen Verdacht? Was für einen Verdacht? Weiß nicht, ein Elternteil, das mit voller Begeisterung Wagner hört. Dass das Fan von Sauerkraut ist.
Nein.
Von Uniformen.
Einer, der gerne in Polen einmarschieren würde und sich mit Braunbier betrinkt.
Ja, sehr witzig.
Aber nein, das war doch nur ein Versuch zu helfen, sonst nichts.
Und schon kommt eine Komödie in Fahrt, die ein Feuerwerk aus Klischees und Stigmatisierungen abbrennt. Ganz im Stil von Der Vorname, nur etwas flacher. Da droht die nächste Eindeutschung eines französischen Originals. Sönke Wortmann hat bestimmt Zeit, Christoph Maria Herbst auch. Und selbst für Iris Berben gäbe es wieder eine Rolle. Oh la la, wer ahnt denn sowas von Julien Hervé? Akzeptabel.
Und das war Corso, Kunst und Pop für heute. Es folgt Medias Res, ein Thema dort, neue Ausrichtung bei TikTok. Das Netzwerk drosselt Reichweiten von AfD-Politikern. Unter Mikrofon dieser Sendung war Susanne Durwig. Ich sage danke fürs Zuhören.